Ja, Heiligen und Geliebten, das ist jetzt mein letzter Teil aus der Serie Sinn und Zweck der Gemeinde. Ich habe am Anfang im ersten Teil gesprochen über die Gemeinde für den Herrn, dann gestern die Gemeinde und der Teufel. Da gibt es auch ganz wichtige Dinge zu lernen. Und jetzt natürlich darf nicht fehlen, als letztes kommt noch die Gemeinde für Menschen. Aber die Reihenfolge hat schon ihren Sinn. Wir werden nicht effektiv Menschen dienen können, solange die Mächte der Finsternis mit ihren Lügen und ihren Bedrückungen und Ängsten und komischen Atmosphären immer wieder dazwischenfunken. Das muss erstmal ausgeschaltet werden. Und dann hat der Heilige Geist freie Bahn, sein Werk an unseren Herzen zu tun. Okay, ich möchte zwei Schriftstellen voranstellen, die, denke ich, ganz gut passen zu dem, was ich jetzt noch ausführen möchte. Und das erste ist Sprüche Kapitel 4. Vers 18 und 19. Aber der Pfad des Gerechten ist wie der Glanz des Morgenlichts, das immer heller leuchtet bis zum vollen Tag. Der Weg der Gottlosen ist dichte Finsternis. Sie wissen nicht, worüber sie straucheln. Und eine zweite Stelle aus Maleachi. Sehr, sehr ermutigend und hoffnungsvoll. Dann werdet ihr wieder sehen, was für ein Unterschied besteht zwischen dem Gerechten und dem Gesetzlosen, zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Halleluja. Die Gemeinde für Menschen. Die Gemeinde ist nicht ein Haus, wo wir zwei-, dreimal-, viermal die Woche hinkommen und Veranstaltungen besuchen, sondern die Gemeinde ist eine Gemeinschaft von Menschen, die sich festgelegt haben, wir wollen Gott kennen und lieben lernen. Wir wollen ihm dienen, wir wollen für ihn da sein, wir wollen hineinkommen in alle seine Ordnungen, weil wir hineinkommen wollen in alle seine Segnungen. Die Segnungen Gottes, die wir im Buch finden, sind gebunden an die Ordnungen Gottes. So viele Leute sagen, Herr, segne mich, segne mich, segne mich. Das ist alles überflüssig. Man müsste sagen, Herr, hilf mir, in deine Ordnung zu kommen. Da kommt der Segen von ganz alleine. Brauchen wir uns nicht nach dem Segen auszustrecken, sondern wir müssen uns ausstrecken, in die Ordnung Gottes hineinzukommen. Und wenn wir da vergleichen, was heute so verstanden wird an vielen Stellen unter Gemeinde und was wir im Wort finden, da sehen wir doch gewaltige Unterschiede und die sollen uns nicht entmutigen, sondern die sollen uns herausfordern, dass wir sagen, da wollen wir hinein. Die neutestamentliche Gemeinde ist eine Familie und es ist eine Schule. Die Gemeinde ist eine Schule, und zwar eine Lebens- und Charakterschule. Eine Lebens- und Charakterschule. Das ist, wie die Gemeinde arbeiten soll im Alltag mit den Menschen. Wir haben ja in unserer Gesellschaft ein sehr ausgeklügeltes Bildungssystem, aber wenn man mal genauer hinschaut, die wichtigsten Dinge im Leben werden einem nicht beigebracht. Zum Beispiel ist ja die Frage, jetzt gerade in dieser Zeit irgendwie aktuell, warum gibt es nicht ein Fach in der Schule über, wie man lernt, ein starkes Immunsystem zu haben? Warum gibt es das nicht? Also wenn ich in der Regierung wäre, ich würde das durchsetzen und sagen, wir müssen lernen, was ein Immunsystem ist, wie es funktioniert und was man tun kann, um ein starkes Immunsystem zu haben. Und dann würden die Kinder zum Beispiel lernen, dass Angst absolut kontraproduktiv ist und dass Angst erwiesenermaßen einen ganz schädlichen Einfluss und einen schwächenden Einfluss hat auf das Immunsystem. So, wir würden die Kinder lehren, angstfrei zu leben. Ja. Schon mal über sowas nachgedacht? Ja. Oder nehmen wir einen anderen Fall. Wir wissen, welche Katastrophen in den Familien und was wir heute alles an Patchwork-Familien und diesem ganzen Kram haben und so weiter. Und es gibt genügend wissenschaftliche Untersuchungen, die belegen, wie viel Schäden Scheidungskinder mit sich tragen und wie wesentlich geringer ihre Chancen sind für ein zukünftiges, gesundes Familienleben und auch ein Berufsleben, Erfolg und so weiter. Wieso gibt es keinen Unterricht, was macht eine gesunde Ehe aus? Warum gibt es das nicht? Ist der Staat daran nicht interessiert oder was ist hier los? Hallo? So, da gibt es eine Menge Fragen. Wenn du Auto fahren möchtest, dann musst du monatelang einen Theorie- und einen Praxisunterricht machen. Dann musst du eine Prüfung machen. Und erst wenn du die bestanden hast, darfst du mit deinem Auto auch teilnehmen im allgemeinen Verkehrschaos. Vorher nicht. Aber für eine Ehe brauchst du keine Vorbereitung. Das kannst du einfach so. Niemand fragt dich, bist du tauglich? Verstehst du, worum es geht? Kennst du das Risiko? Weißt du, was deine Verantwortung ist? Weißt du, was die grundlegenden Prinzipien von einer gesunden Ehe und Familie sind? Niemand fragt danach. Hallo, irgendwas stimmt mit unserem Bildungssystem nicht. Ja? Was nützt mir Algebra und Französisch oder Chemie oder irgendwas? Und diese grundlegenden Dinge des Lebens sind einfach gar nicht da. Und da kommt die Gemeinde ins Spiel. Die Gemeinde kümmert sich um die wirklichen Dinge. Die Gemeinde fängt da an zu wirken, wo die Sachen wirklich an der Wurzel verkehrt sind und faul sind. Die neutestamentliche Gemeinde ist eine Lebens- und Charakterschule. Halleluja. Und das bedeutet, sie hat den Anspruch, wir wollen unsere Menschen prägen, wir wollen sie voranbringen, wir wollen sie verändern. Nicht mit Zwang, nicht mit Gewalt, nicht mit Druck, nicht mit Manipulation, aber wir wollen sie leiten mit Liebe, so wie Gott auch Menschen leitet mit seiner Liebe, um in einer klaren Ansage, was ist richtig und was ist verkehrt. Das ist absolut notwendig und das fehlt so in unserer Gesellschaft. Und wir haben es gelesen, der Weg des Gottlosen ist dichte Finsternis. Der stolpert, aber der weiß überhaupt nicht, worüber er stolpert. Und das bedeutet, er ist dazu verurteilt, das nächste Mal über dasselbe Ding wieder zu stolpern. Immer wieder dasselbe, weil er trotz seiner Intelligenz nicht imstande ist, zu verstehen, was sind eigentlich die wirklichen Probleme und was müsste ich ändern, um diese Probleme endlich mal zu überwinden. Und das ist Gemeinde, eine Lebensschule, eine Charakterschule. Und die neutestamentliche Gemeinde kümmert sich um diese Bereiche, kümmert sich um die praktischen Lebensbereiche und sie trainiert Menschen und sie hat ein Ziel, dass Jesus in jedem Einzelnen hervorkommt. Paulus sagt, dafür arbeite ich, dafür mühe ich mich ab, dafür erleide ich Geburtswehen, dass Christus in ihnen hervorkommt. Was meint er? Das Wesen Christi. Die Frucht des Geistes, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Glaube, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Hast du dir mal Gedanken gemacht, wie dein Leben anders aussehen würde, wenn du zu einem gehörigen Maß diese Eigenschaften kultiviert hättest in deinem Leben? Wie viele Probleme hättest du noch mit anderen Menschen, wenn du diese Eigenschaften hättest? Keine, die vielleicht mit dir. Aber du nicht mit ihnen. Du bist geduldig, du bist gnädig, du kannst vergeben, du kannst segnen, du kannst eine Menge Ungerechtigkeiten einstecken und so weiter und so weiter. So, wir wollen verstehen, Heiligung, das umgestaltet werden in das Wesen Christi, das ist nicht ein harter, schwerer Weg und das wird uns jetzt so auferlegt. Vielleicht auch irgendwie noch, weil die Erlösung viel zu einfach ist, dann müssen wir doch noch ein bisschen büßen und ein bisschen leiden. Das ist alles Quatsch. Gott führt uns einen Weg, der immer heller wird und immer einfacher wird. Und immer mehr lösen sich die Probleme, die durch unsere Sünde entstanden sind, auf. Aber dann sind wir nicht problemlos, sondern sind wir bereit, die Probleme Gottes zu tragen. Ein problemloses Leben gibt es nicht. Wenn du ein problemloses Leben suchst, dann müsstest du hier ganz schnell aussteigen. Das Leben wird immer Probleme haben. Aber es ist ein Riesenunterschied, ob du an deinen Sünden leidest und Probleme hast und Probleme machst und ungenießbar bist für andere Leute. Oder ob du die Probleme Gottes trägst, das ist ein Riesenunterschied. Weil das kannst du mit Freuden tun, das kannst du mit großer Zuversicht tun. Aber deine eigenen Probleme, die aus deiner Sünde stammen, die kannst du nicht mit Freuden tragen. Da leidest du darunter. Und in der Gemeinde lernen wir gemeinsam und wir ermutigen uns und wir übernehmen Verantwortung füreinander. Und wir leben nicht mehr in diesem Individualismus, jeder macht, was er will. und so, wie es ihm gerade so richtig ist, sondern das ist eine klare Vorgabe, das ist ein klarer Lehrplan, das ist eine klare Anleitung. Und wenn wir eine neutestamentliche Gemeinde haben, dann sind wir belehrbar, dann sind wir führbar, dann sind wir korrigierbar und wir lassen uns etwas sagen. Halleluja. Die neutestamentliche Gemeinde besteht aus Jüngern. Und was sind Jünger? Jünger sind Lernende. Was lernen die? Zu leben wie Jesus, zu werden wie Jesus. Und diese Grundhaltung der Jüngerschaft ist total verschieden von dem Individualismus, der in der Welt gepredigt wird und in vielen weltlich geprägten Gemeinden. Und da gibt es zu viele, die singen dieses Lied, I do it my way. Ich mache es so, wie ich es für richtig halte. Aber Christian heißt ja, wir haben jetzt Jesus als Herrn. Er ist der König, er regiert jetzt. Und jetzt geht es danach, was er sagt und was er will und was er für richtig hält. Und wann immer meine Gedanken und meine Gefühle dem entgegenstehen, habe ich schon eine grundsätzliche Entscheidung getroffen und die setze ich jetzt auch noch mal in dem konkreten Fall um. Ich werde meine Gedanken verlassen und seine Gedanken übernehmen. Und ich sage mich los und ich lege ab Dinge wie Zorn, Groll, Bitterkeit und sowas. Paulus sagt, diese Dinge legen wir ab. Das ist Jüngerschaft. Und wir können das nicht alleine. Wir brauchen Menschen, die uns Vorbild sind, die uns anleiten, die in unser Leben hineinsprechen. Und da ist das große Problem. Viele, viele Christen haben noch gar nicht diesen Punkt erreicht, dass sie sagen, ich kann diesen Weg gar nicht alleine gehen. Ich brauche meine Geschwister, ich brauche Leitung, die in mein Leben hineinsprechen. Und die mir Dinge sagen, die vielleicht unangenehm sind, aber meine Bibelkenntnis sagt mir, sie haben Recht und ich habe nicht Recht und ich schließe mich ihnen an und ich demütige mich und ich bin gehorsam. Halleluja, das ist Gemeinde, wo wir aufeinander Acht haben, wo wir Verantwortung haben füreinander, wo wir schauen, wie lebt denn der andere. Natürlich, das können wir nur in dem Maße, wie wir zunächst einmal gelernt haben, auf uns selber Acht zu haben. Niemand kann auf andere Acht haben, der nicht auf sich selber Acht gehabt hat. Das ist ja ganz klar. Ja? So, damit beginnt es. Und darüber haben wir auch gesprochen, über Leiterschaft. Die fängt damit an, dass wir Verantwortung übernehmen für uns selbst. Für unsere Ideen, wie denn Gott ist und wie Gott mit Menschen umgeht, für unsere Gedanken, für unsere Fantasien, für unsere Gefühle, für unsere Handlungen. Wir übernehmen Verantwortung und wir haben ein Ziel, wir wollen werden wie Jesus. Und das üben wir in der Gemeinde und das kann man nicht alleine lernen. Christsein ist kein Selbsterfahrungstrip, sondern es ist eine Gemeinschaft, die einander anspornt, anreizt zu guten Werken, sagt das Wort Gottes, und wo wir gemeinsam vorwärts gehen und keiner sich ausklingt, weil er versteht, wenn ich das tun würde, wenn ich nur äußerlich mitmachen würde, singe die Lieder mit, hebe an der richtigen Stelle die Hände, sage Amen, aber da drin läuft ein Programm ab, von dem niemand etwas weiß. Das wird niemals gesegnet sein. Niemals gesegnet, sondern Gott möchte, dass wir im Licht sind, dass wir nichts zu verbergen haben, dass wir hierher kommen können und jeder kann mich fragen, was für Filme hast du denn die letzten 7 Tage angeschaut? Und ich muss keinen verschweigen. Dann haben wir ein gutes Gewissen, können einander begegnen. Aber wenn da Dinge sind, die die anderen nicht wissen dürfen, heimliche Gedanken, Fantasien, Aktivitäten, Dinge, die du zu Hause alleine getan hast und niemand darf das wissen, dann ist zwischen dir und deinen Geschwistern und auch zwischen dir und dem Herrn eine Wand. Und dann hast du dich isoliert und das wird nie gut sein. Weil wenn wir uns trennen lassen von Gott, dann hört diese Kraft des Lebens auf zu fließen. Und dann haben wir nur noch wieder unsere eigene Energie, unsere eigene Weisheit. Wir brauchen verbunden zu sein mit dem Herrn und indem wir mit ihm verbunden sind, sind wir auch untereinander verbunden. Wir leben im Licht ohne Heimlichkeiten. Und das heißt auch ohne Reden hinter dem Rücken von anderen und die wissen nicht, was ich über die geredet habe. Das ist absolut tödlich für eine Gemeinde. absolut tödlich. Das zerstört die Atmosphäre, das betrübt den Heiligen Geist. Wir sind elende Heuchler und wir tun nur so, als ob, und wir sagen, Gott, komm, 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 aber alles tun wir, damit er nicht kommen kann. Das kann nicht sein. So, Ehrlichkeit, Offenheit, Bereitschaft, dass der andere in mein Leben schauen darf, dass der andere in mein Leben sprechen darf, das ist die Grundlage von neutestamentlicher Gemeinde. Ich rede jetzt von neutestamentlicher Gemeinde, ich rede nicht von traditionell pfingstlich-charismatischer Gemeinde, die tickt an vielen Stellen häufig ganz, ganz anders. Aber ich sagte schon, wir sind in einem Prozess der Erneuerung und der Veränderung und das Ziel ist so, Gemeinde zu leben, wie es in diesem Buch beschrieben steht. Das ist das Ziel. Und da ist der maximale Segen. Halleluja. Und um das zu lernen, um das zu leben, diesen Lebensstil des Miteinanders, des Füreinanders, des gemeinsamen Vorangehens, brauchen wir Beziehungen. Und deswegen brauchen wir Kleingruppen. Eine Gemeinde, die meint, auf Kleingruppen verzichten zu können, ist eine Gemeinde, in der die Menschen nicht wachsen. Punkt. Darüber bin ich nicht bereit zu diskutieren. Es gibt kein Wachstum, ohne dass wir uns treffen, in die Augen schauen, unser Leben öffnen und hineinschauen lassen. In der großen Versammlung am Sonntagmorgen, wo alles, was du siehst, der Hinterkopf des Vordermanns ist, da bist du mit allen in Einheit. Aber im Hauskreis sitzt dieser Bruder, der dich immer nervt, genau gegenüber. Und da kommen die Konflikte und da kommt die Buße und da kommt das Vergeben und das Segnen und einander unterordnen und das Wohlwollen und das Leben. Gott hat auch diesen Bruder, den ich so schrecklich finde, auch genauso lieb wie mich. Und da lernen wir uns einander unterzuordnen in der Furcht des Herrn. Das geht nur in gelebten Beziehungen. Das geht nicht in einer anonymen Versammlung. Und auch eine Versammlung von 100 Leuten ist schon anonym. Danke. Die Bibel macht es so deutlich, dass wir ganz im Gegensatz zur Welt, ja, da benutzt man ja neuerdings auch diesen Begriff Gemeinde, ja, die Theatergemeinde zum Beispiel oder die Kinogemeinde. Ja. Was ist der Unterschied? In der Theatergemeinde kommen die Leute für das Programm da vorne. In einer christlichen Gemeinde kommen sie wegen des Herrn und wegen der Geschwister. Und sie kennen einander. In der Theatergemeinde, die kennen sich nicht, die wollen sich auch nicht kennen. Die kommen nur wegen des interessanten Programms. Und wenn das irgendwann aus irgendeinem Grund mal nicht mehr so interessant ist, dann wechselt man das Kino. Aber eine neutestamentliche Gemeinde ist, ich weiß, dass Gott mich in diese Gemeinde gestellt hat. Hier ist mein Platz. Er will, dass ich hier bin und er hat all die Menschen, auch die, die mir nicht so sympathisch sind oder mit denen ich Schwierigkeiten habe, die hat er bewusst in mein Leben um mich herum gestellt, um mich zu formen. Das sind die Gehilfen für meine Heiligung. Deswegen bin ich dankbar für jeden. Und ich höre auf, nach diesen Kategorien sympathisch und unsympathisch irgendwie Menschen einzuteilen. Sondern die sind alle geliebt. Und Gott ist genauso für sie, wie er für mich ist. Und er gebraucht Menschen in mein Leben hineinzuwirken. Und er gebraucht mich in das Leben von anderen hineinzuwirken. Diese Haltung brauchen wir. Wir sind verpflichtet einander. Wir gehören einander. Und wir haben Verantwortung füreinander. Wie fingen die ersten Sünden an? Ja, Kain ist zornig, ist eifersüchtig, weil Gott sein Opfer nicht annimmt. Er schlägt seinen Bruder. Und dann, wo ist dein Bruder? Soll ich meines Bruders Hüter sein? Was habe ich mit meinem Bruder zu tun? Soll ich mich um den etwa noch kümmern? Ja, genau, das hätte er tun sollen. Wenn er der Hüter seines Bruders gewesen wäre, dann wäre er nämlich noch am Leben. Wir haben Verantwortung füreinander. Habt Acht aufeinander, heißt es alleine im Hebräerbrief. Dreimal wird das betont. Diese Verantwortung, die wir füreinander haben und die wir ausleben sollen. Und das bedeutet, dass wir füreinander da sind, dass wir aufeinander schauen, dass wir füreinander beten, dass wir einander segnen, dass wir verstehen, wo steht jetzt mein Bruder, durch welche Dinge geht er gerade durch, was braucht er und wie kann ich ihm dienen, wie kann ich ihm helfen und so weiter und so weiter. Wir übernehmen Verantwortung. Und wir werden privat ganz neu definieren, wenn wir in Richtung neutestamentliche Gemeinde gehen. Wir werden, was privat ist, ganz neu definieren. Wie oft habe ich das gehört, dass Menschen sagen, was zu Hause abgeht, das geht dich gar nichts an. Das war nicht die Gesinnung von Paulus, sondern er hat sich sehr dafür interessiert und hat klare Leitlinien aufgestellt, was zu Hause geht und was nicht geht. Natürlich gibt es auch zu Hause private Dinge. Schoko oder Vanille, da wird nie dein Leiter sagen, du musst aber das wählen, was Gott mir gezeigt hat, was richtig ist. Nein, du bist frei. Kariert oder gestreift, du bist frei. Aber ob du deine Frau anschreist oder ob die gestresste Mutti die Kinder anschreit, das ist nicht privat. Hallo. Weil Geschrei betrübt den Heiligen Geist. Und wenn du zu Hause den Heiligen Geist betrübst und dann kommst hierher und spielst mit uns Gottesdienst, dann wird zu einem gehörigen Maß durch deine Sünde die Gegenwart Gottes gebremst. Und der einzige Grund, warum wir bis jetzt die Gegenwart Gottes, gemessen an dem, was in der Bibel normal und möglich ist, nur in homöopathischen Dosen genießen, ist die Sünde, nichts anderes. Es ist das Tolerieren von Ärger, von Unwillen, von Ungeduld und Drücken und Manipulieren und Herrschen und Zwingen und Schlechtreden und Erpressen und all diese kleinen Dinge, die gar nicht so klein sind. Denn das sind Dinge, die den Heiligen Geist betrüben, sagt Paulus. Wenn du das anschaust, diese Passage ist wie ein Sandwich, gibt dem Teufel keinen Raum, betrübt nicht den Heiligen Geist. Und dazwischen sind all diese Dinge, Zorn, Bitterkeit, Lästerung, was ist Lästerung? Verleumdung, verächtliches Reden. Viele Dinge, die wir für völlig normal halten, sind für Gott eine Katastrophe. Und sie veranlassen ihn, auf Distanz zu bleiben. Unsere Sünde hält die Gegenwart Gottes auf. Und wenn wir die Gegenwart Gottes verlieren, verlieren wir alles. Das ist das Allerwichtigste, das Allerkostbarste. Weil da schauen wir in der Gegenwart Gottes die Herrlichkeit Gottes an. Werden berührt, erfrischt, ermutigt, wieder neu ausgerichtet, aufgetankt und inspiriert und so wie so eine verschmierte Scheibe im Auto im Winterdreck. Ja, dann muss man sauber gemacht werden, dann ist wieder alles klar und dann sieht man wieder klar. Und das alles geschieht in der Berührung durch den Heiligen Geist. Und dafür kommen wir zusammen, dass wir zusammen Gott erheben und er kommen kann und sich zeigen kann. Und ich weiß nicht, wer damit angefangen hat, mit diesem Konzept. Wir müssen einen schönen Gottesdienst machen, damit die Fremden sich wohlfühlen. Die Fremden sollen sich in deinem Wohnzimmer wohlfühlen, neben dir an der Werkbank, an der Arbeitsstelle. Da sollen sich die Fremden wohlfühlen und die sollen erkennen, du, irgendwas ist mit dem anders. Der kann in Stresssituationen gelassen bleiben. Der erzählt mir nicht andauernd, was er für einen Stress zu Hause in der Familie hat. Irgendwas läuft bei dem ganz anders. Ich muss den mal kennenlernen. Darf ich mal zu dir zum Kaffee kommen? Und dann sieht er zu Hause die Atmosphäre und sieht, wie der Mann mit der Frau umgeht, wie die Frau mit den Kindern umgeht. Und sagt er, wow, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Darf ich fragen, wo hast du das her? Wo hast du das gelernt? Ja, wir leben hier unter der Herrschaft Jesu. Wir sind nämlich Christen. Das ist neutestamentliche Evangelisation. Und nicht einen Gottesdienst machen mit einem Programm, was die Ungläubigen anspricht. Und alle sind entlassen aus der Verantwortung, Zeugen zu sein. Weil wir haben hier einen Gottesdienst und alles, was ich tue, ich lade meinen Arbeitskollegen ein. Ihr Lieben, das funktioniert so nicht. Weil wenn wir einen Gottesdienst machen für die Fremden, dann werden wir nicht leidenschaftlich und hingegeben und hemmungslos anbeten. Sondern machen wir was Nettes, Schönes und jeder Ton muss sitzen und es muss alles ganz korrekt sein und es darf kein Fehler passieren. Hallo, wir sind nicht ein Theater, das ein schönes Programm macht, sondern wir sind wilde, leidenschaftliche Anbeter. Wir haben Hunger nach Gott, wir sehnen uns nach ihm und unser Herz schreit, komm, Herr Jesus, komm. Wir wollen dich haben, nicht nur irgendwann deine Wiederkunft, wir wollen jetzt hier schwelgen in deiner Gegenwart. Wir sind nicht dagegen, dass Fremde kommen, aber um ihretwillen werden wir nicht unsere Aktivitäten verändern. Das ist Gemeinde, die zusammen die Gegenwart Gottes erlebt und feiert und darin aufgeht und das Licht scheint und Sünde wird offenbar und Menschen können Buße tun, Menschen können sich umkehren und können neue Entscheidungen treffen und wieder zurück auf den schmalen Weg kommen. Das ist Gemeinde, ihr Lieben. Und dazu gehört, dass wir diese Gesinnung haben. Wir gehören einander und wir erlauben es, dass Gott, und jetzt hör gut zu, sogar durch Menschen in mein Leben spricht. Nicht nur durch die Bibel, auch durch Menschen. Denn wir können unser Herz durch Sünde so verhärten, dass diese wunderbaren Bibeltexte uns nicht mehr ansprechen. Und dann hat Gott Plan B. Und das ist der Bruder, der im Heiligen Geist ist, der für dich gebetet hat und dem Gott gezeigt hat, mit dir stimmt was nicht. Und der in dein Leben hineinspricht. Ich werde das nie vergessen. Als ganz junger Christ, da war ich erst wenige Jahre Christ, da hatte ich eine freundschaftliche Beziehung. Na, freundschaftlich kann man vielleicht gar nicht sagen, weil ich habe ihn nur einmal im Jahr gesehen. Ein sehr lieber, freundlicher, sehr, sehr fröhlicher Mann Gottes aus Amerika. Und er kam einmal im Jahr zu Besuch. Und er war sowas von lustig und sowas von angenehm. Das war einfach nur eine Wohltat, mit ihm zusammen zu sein. Und einmal war er wieder angekündigt und ich ging zum Flughafen und ich sollte ihn abholen. Und in den Wochen davor gab es Dinge in meinem Leben, die waren nicht sauber, die waren nicht in Ordnung. Und ich wusste das. Aber ich habe das noch vor mir hergeschoben. Jedenfalls, ich hole ihn vom Flughafen ab, Jimmy ist der. Klar, wie soll er anders heißen als Amerikaner? So, und da kommt er durchs Gate. Und ich denke schon, was ist mit Jim los? Der strahlt gar nicht so, der ist gar nicht so wie sonst irgendwie. Naja, vielleicht hat er Probleme. Dann kommt er auf mich zu, statt mich in den Arm zu nehmen und hey brother und good to see you und so weiter. Der nimmt seinen Finger hier auf meiner Brust. Das war das Erste, das war die Begrüßung. Was ist mit dieser Sache in deinem Leben? Und diese Sache war meine Sache, das war mein Ding. Das war meine geheime Sünde. Das ist einer der peinlichsten Momente in meinem Leben gewesen. Und das fühlte sich an wie eine Ewigkeit. Der Finger war hier und er hat geschwiegen nach seinem Satz und ich musste jetzt eine Antwort geben. Und ich rang nach Luft und überlegte, was soll ich jetzt sagen? Und alles in mir sehnte sich nach der berühmten Falltür, die ich so aus meiner Jugendzeit und aus den Ritterfilmen kannte. Weißt du, diese Falltür, wo man den Knopf unter den Tisch drückt und dann geht die Tür auf und der Feind des Königs plumps einmal da unten ins tiefe Verlies, wo schon die Skelette der anderen Feinde, die ebenfalls auf diese Methode entsorgt wurden, da unten liegen. Und ich sehnte mich nach einer Falltür und einfach zu verschwinden aus der Szene und die kam nicht. Oh, war das peinlich. Und dann schließlich habe ich gesagt, gut, dass du es ansprichst, ich wollte sowieso einen Seelsorgetermin bei dir haben. Du, da ist die Furcht Gottes gekommen. Gott hat ihm etwas gezeigt über mich. Und das hat er nicht benutzt, um mich zu verachten, um mich fertig zu machen, um sich von mir zu distanzieren, sondern Gott hat es benutzt. Oder er wurde vom Herrn benutzt, um mich zurechtzubringen. Um mir zu zeigen, die Liebe Gottes geht so weit, die toleriert die fortgesetzte, mutwillige Sünde nicht in meinem Leben. Das ist Bruderschaft. Möchtest du das haben? Möchtest du solche Beziehungen haben? Möchtest du solche Leiterschaft haben? Möchtest du solche Gegenüber in deinem Hauskreis haben, denen Gott etwas offenbart und die dich dann ansprechen? Ist das, was du möchtest? Ist das, was du begehrst? Das ist eine ernste Frage, eine echte Frage. Und daran entscheidet sich, ob du dich qualifizierst für neutestamentliche Gemeinde. Der Herr baut seine Gemeinde und die Gemeinde wird so sein, wie in diesem Buch beschrieben. Das Einzige, was noch nicht geklärt ist, ob du zu einer solchen Gemeinde gehörst. Oder ob dir das zu heiß ist, zu verbindlich, zu nah, zu transparent. Und du dann vielleicht doch spielst, vielleicht sollte ich doch in eine andere Gemeinde, wo ich weiter mein Versteckspiel spielen kann, wo ich weiter mein Rumpelstilzchenlied singen kann. Ja, kennst du noch aus dem Märchen, Rumpelstilzchen? Ach, wie gut, dass niemand weiß. Und es gibt Christen, Die kommen Sonntagmorgens, haben ihr Sonntagsgesicht aufgesetzt und da drin singen sie das Rumpelstilzchenlied. Ach, wie gut, dass niemand weiß. Und das ist nicht neutestamentliche Gemeinde. Das ist nicht Leben im Licht. Das ist auch nicht ein gutes Gewissen. Und ohne gutes Gewissen hast du keine echte Gemeinschaft mit Menschen. Du kannst dem Wohlwollend auf die Schulter klopfen. Ich wünsche dir einen gesegneten Sonntag. Aber das war es dann auch schon. Aber Beziehung ist das nicht. In einer neutestamentlichen Gemeinde, um auf das Bild mit der Ehe zurückzukommen, ja, die ja ohne Eheführerschein problemlos möglich ist, was ein Skandal ist. Ja? In einer neutestamentlichen Gemeinde haben wir die älteren Schwestern und die lehren die jüngeren Schwestern, wie sie ihre Männer lieben. Halleluja. Wie passiert denn sowas? Gibt es dann da irgendwie Frauenstunden, wo dann darüber gelehrt wird? Vermutlich auch, ja. Aber nicht nur, sondern auch die Schwester, die Hilfe braucht, wird eingeladen zum Kaffee, zum Kuchen, zum Schwätzchen. Und dann darf die mal sehen, wie die ältere Schwester ihren Mann begrüßt, wenn der gestresst und kaputt von der Arbeit nach Hause kommt. Und sagt sie, wow, jetzt weiß ich, warum das zwischen denen funktioniert. Wenn mein Mann nach Hause kommt, ich erzähle ihm meinen ganzen Stress mit den Kindern und was nicht gelaufen ist und dahin musst du mal den Wasserhahn reparieren und dann machst du endlich mal das und nörgel, nörgel, nörgel und man wundert sich, wo die Liebe geblieben ist. Nörgelei hält kein Mann aus. Der kauft sich eine Angel, geht am Baggerteich und sagt, lass mich in Ruhe. Amen, so sieht das Leben aus. Die kriegt ein Beispiel, ohne dass die Schwester überhaupt sagt, jetzt zeige ich dir mal, wie man den Mann begrüßt. Das macht die einfach so, weil die das immer so macht. Und ganz gewiss, auch wenn das die Schriftstelle nicht explizit erwähnt, gab es das gleiche Training auch für Männer. Ganz bestimmt gab es das gleiche Training für Männer. Denn nicht nur die Frauen müssen lernen, ihre Männer zu lieben. Die Männer müssen lernen, ihre Frauen zu lieben. Und dazu brauchen sie Vorbild, Lehre, Anleitung und Ermutigung und Korrektur. Es ist eben nicht so, wie die Welt uns das vormacht oder vorhält oder vorgibt. Ja, da ist die große Liebe und oh ja, wir lieben uns und wir werden nie Probleme haben. Ja, Marmor, Stein und Eisen bricht, aber unsere Liebe nicht. Ja, das kennen nur die vom vorigen Jahrhundert, sorry, aber ja. Und unsere Liebe ist unsterblich und wir werden immer ein verliebtes Ehepaar sein. Das ist Hollywood, das hat mit dem Leben nichts zu tun. Und es ist Zeit, dass wir unseren jungen Leuten beibringen, den Unterschied zwischen Verliebtsein und Liebe. Verliebtsein geht ohne Verantwortung, aber Liebe stirbt, wenn die Verantwortung nicht mehr da ist. Und das muss gelehrt werden, das muss gelebt werden, das muss gezeigt werden, das muss trainiert werden. Und ich finde es ein Skandal, dass es immer noch Gemeinden gibt, wo Paare heiraten dürfen ohne Ehevorbereitung. Ich finde es ein Skandal. Und wo kommt diese Naivität her? Dieselbe wie in der Welt. Die wissen, die gehen jetzt zum Traualtar. 50% der Ehen werden ein paar Jahre später wieder geschieden. Aber unsere Liebe ist anders. Bei uns wird alles anders sein. Die haben Probleme, weil die nicht richtig sich lieben. Aber bei uns ist alles rosarot. Hallo. Wir müssen denen beibringen, wie sie Konflikte lösen, wie sie streiten, ohne zornig zu sein. Wie sie vergeben und all diese Dinge. Das muss getrainiert werden. Das kommt nicht einfach so, nur weil wir Christen sind. Und neuerdings gibt es sogar so waghalsige oder wagemutige oder leichtsinnige Paare, die lassen nicht mal mehr in der Gemeinde die Trauung. Die gehen zum Standesamt und sagen zu den Eltern, ach übrigens, hier ist das Papier, wir sind jetzt ein Ehepaar. Nur damit ihr das mal wisst. Ich sage, wie bitte? Du weißt, was für ein Risiko die Ehe ist und du verzichtest auf den Segen Gottes und auf den Beistand der Gemeinde? Das ist Harakiri. Das ist ein Selbstmordkommando. Wer bringt dich zu solchen Ideen? Menschen, die so sich verhalten, sind weit, weit, weit von neutestamentlichen Realitäten entfernt. Und wir müssen die zur Seite nehmen. Wir müssen trainieren, was Leben unter Christi Herrschaft heißt und was Leben in der Gemeinde bedeutet. Warum ist die Trauung in der Gegenwart der Gemeinde? Weil das Trauzeugen sind. Wenn ich früher als Pastor Trauung gemacht habe, ich habe den Leuten immer gesagt, pass auf, ich mache hier keine Zeremonie, das ist ernst. Und wenn du hier vor Gott und vor meinen Ohren versprichst, du wirst deine Frau lieben und ehren bis an dein Lebensende oder bis der Tod euch scheidet, dann ist das ernst gemeint und ich gehe davon aus, dass du es ernst gemeint hast. Und wenn ich sehe, dass du das nicht ernst meinst, ich komme hinter dir her und ich erinnere dich an dein Versprechen. Aber in vielen Gemeinden ist das nicht. Weil wir nicht verstehen, dass Ehe heilig ist, dass Ehe ein kostbares Geschenk ist. Und alles, was heilig und kostbar ist, wird angegriffen vom Feind und in den Dreck gezogen. Und wenn ich sehe, wie die Bereitschaft, Scheidung zu akzeptieren, in den letzten 10, 20, 25 Jahren enorm gestiegen ist, macht mir das Angst. Und Leute reden wie in der Welt, naja, wir passten nicht mehr zusammen. Ja, dann gehen wir halt auseinander. Das ist doch logisch, wenn man nicht mehr zusammenpasst. Das kannst du doch verstehen, oder? Nein, das kann ich überhaupt nicht verstehen. Wenn beide, Mann und Frau, das tun, was die Bibel sagt, wandelt im Geist und ihr werdet die Lüste des Fleisches nicht vollbringen. Wenn sie im Geist wandeln, das heißt in Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut und Enthaltsamkeit, also eigentlich Selbstbeherrschung. Wie um alles in der Welt wollen die zwei eine Scheidung hinkriegen? Das geht ja gar nicht. Scheidung kann nur passieren, wenn einer oder beide aufhören, im Geist zu leben. Anders kriegt man eine Scheidung nicht hin. Wäre auch eine gute Gelegenheit, ein kleines Amen zu sagen, damit du dich positionierst und mal sagst, jawohl, ich stehe zur Wahrheit. Ja. Und da passieren Dinge, die sind haarsträubend. Und Gott setzt Zeichen, um zu zeigen, hallo Freunde, ihr verletzt hier etwas, was mir sehr, sehr heilig ist. Ich habe aus eigenen Erfahrungen eine Situation erlebt. Da war ein Ehepaar, weiß nicht, 7, 8 Jahre verheiratet, ohne Vorwarnung, ohne irgendein Gespräch mit Eheberatung, ohne irgendetwas, ist der Mann plötzlich ausgezogen und hat die Frau verlassen. Christen, geisterfüllte Christen, Leute, die sagen, ich liebe Jesus. Und er ging in eine Nachbargemeinde. Und weil er sehr gesalbter Musiker und Sänger ist, innerhalb von ganz kurzer Zeit wurde er Lobpreisleiter und heiratete dort ein Mädchen. Hallo. Und nicht einmal hat der Pastor es für nötig gehalten, mit der Leiterschaft der ersten Gemeinde zu kontaktieren und zu sagen, du, unter welchen Umständen ist der eigentlich gegangen? Und wie sieht das? Der hätte niemals in die zweite Trauung einwilligen dürfen. Das geht überhaupt nicht. Weggehen ohne Kommentar, ohne Versuch, die Ehe wieder zu heilen, das geht überhaupt nicht. Er hatte kein Recht, wieder zu heiraten. Und ich weiß, dass jetzt in manchen Herzen Empörung aufsteigt. Und was wagst du dir hier anzumaßen? Ich wage es, weil ich den heiligen Gott kenne, der sagt, er hasst Scheidung. Es gibt Situationen wegen Ehebruch, wo eine Scheidung unvermeidbar ist. Das gibt es. Aber einfach weggehen, weil ich will mit der Ollen nicht mehr leben, das geht überhaupt nicht unter Christen. Und Gott hat ein deutliches Zeichen gesetzt. Dieser junge Mann, dieser Musiker, der war 40, Anfang 40, kerngesund. Und eines Morgens findet seine zweite Frau ihn tot im Bett. Ohne Krankheit, ohne irgendetwas. Findet ihn morgens tot im Bett. Ich spreche mit dem Pastor und sage, merkst du was? Hat Gott hier ein Zeichen gesetzt? Denkst du, das hat irgendwas mit der Vorgeschichte zu tun? Und er tut völlig ahnungslos. Natürlich, das kann man nicht sagen. Also, nein, nein, das ist zwar medizinisch unerklärbar, aber wie blind wollen wir sein, wenn Gott solche markanten Zeichen setzt? Ein kerngesunder Mann legt sich abends ins Bett und nächsten Morgen wacht er tot auf. Hallo? Und Gott zeigt damit, wie ernst diese Dinge sind und Leiterschaft muss das ernst nehmen. So, Gemeinde ist eine Charakter- und Lebensschule. Und das bedeutet, dass wir den Anspruch haben, unsere Leute wirklich zu trainieren und sie auf den richtigen Weg zu bringen und sie anzuleiten. Und das nennt man Jüngerschaft. Ich kann dir nicht sagen, wie viele Male ich Gespräche hatte mit Pastoren und sie jaulen mir die Ohren voll und sagen, in unserer Gemeinde ist so viel Passivität und die Leute wollen nicht mitarbeiten und ziehen sich aus den Diensten zurück und kommen nur noch sonntags, aber wollen nicht Verantwortung übernehmen. Ja, wir haben ein richtiges Mitarbeiterproblem. Ich sage, du irrst. Du hast kein Mitarbeiterproblem, du hast ein Jüngerschaftsproblem. Und wenn wir mal genauer hingucken, hast du nicht nur ein Jüngerschaftsproblem, du hast ein Leiterschaftsproblem. Du hast nämlich ein völlig falsches Konzept von Leiterschaft. Ich sage in einer Situation, denk an die berühmte Mitarbeiterschulung, die wir da machen wollten am Samstagmorgen um 10 vor das x Jahren in einer anderen Gemeinde. 2/3 deiner Leiter, also Hauskreisleiter, Lobpreisleiter und so weiter, 2/3 deiner Leiter sind ferngeblieben, ohne eine Entschuldigung, ohne eine Erklärung, sind einfach weggeblieben. Da war ein Leiterschaftstreffen angesetzt und ein Drittel deiner Leute kommen überhaupt nicht. Und noch viel schlimmer, du bist bereit, das hinzunehmen. Ich sage, ihr habt ein Leiterschaftsproblem, du hast Angst zu leiten. Welcher Chef in der Firma würde sich das bieten lassen? Er sagt, alle Abteilungsleiter in 2 Wochen, Samstagmorgen um 10 Uhr, extra Veranstaltung, wir müssen eine Fortbildungsmaßnahme machen, die Dinge im Betrieb haben sich geändert. Wir machen ein Fortbildungsseminar, alle Mitarbeiter, alle Leiter sind da. Würde da so etwas passieren, dass ein Drittel ohne Begründung, ohne Entschuldigung, ohne eine akzeptable Ausnahme einfach nicht kommen? Niemand würde sich das trauen, das zu machen. Niemand. Und wer es versucht, ist bald nicht mehr dabei. So läuft das ab, nicht wahr? Also so kenne ich den Betriebsalltag. Ich weiß nicht, ob dein Chef da irgendwie anders gestrickt ist, aber das ist normal. Und das Kuriose ist, der Chef mit dieser Erwartung, die er auch durchsetzt, hat nicht das Gefühl, ich bin jetzt hart, ich bin jetzt manipulativ, ich bin autoritär, ich bin jetzt hier ein Tyrann, ich knechte die Leute. Der macht das mit einem absolut guten Gewissen. Und wenn ein Leiter ein bisschen mal klare Ansage macht, dann hat er sofort im Nacken, ja, vielleicht war ich jetzt zu hart und vielleicht fordere ich zu viel. Und immerhin, Gemeindeengagement ist ja alles freiwillig. Ja, Engagement in der Gemeinde ist freiwillig. Wir werden niemanden dazu zwingen. Das Problem ist, erwarten wir von ihm, dass er seine Aufgabe, ob das in der Technik ist oder Hausmeister oder irgendwas, erwarten wir, dass er diese Aufgabe übernimmt nach unseren Maßstäben oder nach seinen Maßstäben? Sind wir bereit zu akzeptieren, dass er 3 Tage vor seinem Auftritt, wie es jetzt gerade neulich passiert ist, mein Videomann wollte Infos haben von der Audiotechnik und kriegte dann die E-Mail und wollte mit dem was besprechen. Da fiel dir aus allen Wolken, ach, der ist ja auf dem Dienstplan in 3 Tagen. Hat er gar nicht gewusst. Ja, wofür gibt es Dienstpläne, wenn man da nicht drauf guckt? Und er ist aber leider schon verplant. Er hat sich schon was vorgenommen an dem Samstag. Ach ja. Aber er hat noch einen Kumpel gefragt, ob der ihn ersetzen würde. Aber der kann leider auch nicht. So, ihr Ältesten, ihr kümmert euch jetzt darum. Und am Schluss saß der Älteste an der Technik. Weißt du, was mir das zeigt? Dass es ein gravierendes Leiterschaftsproblem in dieser Gemeinde gibt. Nicht in dieser Gemeinde, in der, von der ich spreche. Kannst du das auch so sehen? Oder sagst du, wie kommst du zu dieser Analyse? Ja. Das Engagement in der Gemeinde ist freiwillig, aber wir erwarten, dass du dein Engagement zu unseren Bedingungen erfüllst. Und dazu gehört zum Beispiel, du weißt ganz genau, wann du dran bist. Und wenn du wirklich nicht kannst, weil Onkel Willi Geburtstag den 70. feiert und du musst da sein, dann sorgst du für Ersatz. Und legst das nicht den Ältesten hin, ich habe leider keinen, da müsst ihr euch selber drum kümmern. So kann es nicht funktionieren. Und wenn ich dann sehe, mit welcher Leisetreterei da irgendwie umgegangen wird, dann, ich sage wenigstens, Sag deinen Leuten, dass das nicht gut war, dass sie nicht da waren. Und hier ist die MP3 und ich erwarte, dass ihr alle das Seminar nachhört. Und wenn ihr es durchgehört habt, werden wir darüber sprechen, was ihr darüber denkt. Und was dann umgesetzt wurde, ist von vorne, ach, ist ja schade, dass ihr nicht da sein konntet, aber wir haben es aufgenommen. Und wenn es irgendwie möglich ist, seht doch zu, ob ihr vielleicht die Zeit findet, das zu hören. Das ist schwache Leiterschaft. Und wenn wir das Level so runtersenken, müssen wir uns nicht wundern, dass die Leute noch eine Latte tiefer gehen. Wir müssen klar sagen, was geht. Und ein Jünger hat gelernt zu dienen. Ein Jünger hat gelernt, mein Wort ist ja, ja oder nein, nein. Und nicht ja, vielleicht. Sondern wir können uns auf dem verlassen. Wir können dem keinen Dienst geben. Wir können dem nicht den Schlüssel geben für die Haustür, wenn wir nicht wissen, ob der Sonntagmorgens aus dem Bett kommt oder vielleicht nicht. Und draußen stürmt und die Meute steht vor der Tür und kommt nicht rein. Ach ja, der Bruder, der fand das Wetter heute zu unattraktiv und da hat er mal ein bisschen länger geschlafen. Aber er kommt nachher um 12 nochmal vorbei. Hallo? Wann hört diese Weicheierei endlich einmal auf? Und wir geben klare Anweisungen und sagen, das ist, was wir erwarten. Wenn du diese Erwartung nicht erfüllen möchtest, ist das gut. Aber dann kriegst du nicht den Job als Hausmeister oder in der Technik oder ja oder irgendetwas. In einer Gemeinde ein Ältester, der dann im Dienstplan ist, wann er den Gottesdienst moderieren soll. 20 Minuten vor dem Gottesdienst spricht da irgendein an, ach, mir ist heute nicht so, kannst du bitte machen. Und das ist nicht einmal passiert, das ist viele Male passiert. Sowas geht doch nicht. Und überhaupt, warum? Mir ist heute nicht so, warum? Wenn er tut, was ihm sagt, dann ist ihm heute so. Wandelt im Geist und ihr werdet die Lüste des Fleisches nicht. Ja, aber ich habe jetzt ein Tief, was ist denn das? Leute reden von ihrem geistlichen Leben wie von Wetterphänomenen. Da ist jetzt ein geistliches Tief bei mir. Die Bibel sagt, wer leidet, der soll beten. Ja, dann bete dein Tief weg. Komm raus aus dem Puschen. Das ist Leiterschaft. Das ist, was wir im Wort Gottes sehen. Und ich, ja, jetzt geht mir nicht so gut. Vielleicht ist es in 2 Wochen vorbei. Ein Jünger empfängt Gnade. Und er lernt zu herrschen, Römer 5,17, er herrscht über seine Gefühle. Er herrscht über seine Stimmungen, er herrscht über die Dinge, die ihn sonst bestimmt haben, weil er die Gnade bekommen hat, die Fülle der Gnade. Und er kann jetzt herrschen. Und er ist nicht mehr von Stimmungen und von Gefühlen und von Gedanken oder vom Wetter oder von der lockenden Grillparty irgendwie beeinflusst, sondern er weiß, was seine Aufgabe ist und er ist verlässlich. Halleluja. Wenn wir die Gemeinde zu Jüngern machen, haben wir kein Mitarbeiterproblem. Wir haben nur dann ein Mitarbeiterproblem, wenn die Gemeinde nicht aus Jüngern besteht. Und eine neutestamentliche Gemeinde besteht aus Jüngern. Nur aus Jüngern. Weil Jesus gesagt hat, macht zu Jüngern und nicht zu Gottesdienstbesuchern oder Stuhlwärmer. Macht zu Jünger. Und was tun Jünger? Jünger trainieren einen Lebensstil des Gehorsams. Einige von euch sitzen hier und sagen, das sind aber heute harte Worte. Das sind klare Worte. Gott ist nicht hart. Gott ist klar, aber Gott vermittelt ohne schwammige Begriffe, was er von dir erwartet. Er gibt dir die Gnade, die du ergreifen sollst, um in die Puschen zu kommen und deine Sachen zu machen, so wie du sie machen sollst. Und das alles können wir lernen. Er erwartet nicht von heute auf morgen von 0 auf 100 in 2 Sekunden, sondern er gibt dir eine Gelegenheit. Und das Entscheidende ist dein Herz. Aber Gott hat Erwartungen an dich. Und er gibt dir die Gnade, diesen Erwartungen in der Kraft des Heiligen Geistes zu begegnen und diese Erwartung zu erfüllen. Und wenn das eine Leiterschaft versteht, dann wird sie ihre Leute auch entsprechend ansprechen und motivieren und helfen und trainieren. Und dann hast du eine Gemeinde von Jüngern. Halleluja. Und kein Mitarbeiterproblem mehr. Es ist doch schon verrückt irgendwie, diese fromme Sichtweise oder diese religiöse Sichtweise. Wir denken, oder viele Gemeinden praktizieren das so, wenn die Leute nur regelmäßig zum Gottesdienst kommen und unsere schönen Predigten hören, dann werden die von alleine ein Leben im Gehorsam leben. Das ist eine Illusion. Kein Lehrer glaubt, wenn ich regelmäßig schöne Mathematikvorlesungen halte, dann werden die alle Mathematik lernen. Nein, es gibt Hausaufgaben. Es gibt Lernzielkontrollen. Warum? Weil ich will nicht, dass die meine Vorträge bewundern. Ich will, dass sie tun, was ich ihnen beigebracht habe. Und das geht ohne Üben, Üben, Üben zu Hause nicht und ohne Hausaufgaben. Aber wenn ich dem Pastoren was sage von Hausaufgaben, dann, wir sind doch nicht in der Schule. Doch, wir sind in der Schule. Die Gemeinde ist eine Lebens- und Charakterschule. Und in einer wirklichen Jüngerschaft gibt es Hausaufgaben. Wenn ich mit jungen Leuten Jüngerschaft mache, ich gebe denen jedes Mal Hausaufgaben. Und ich bete im Heiligen Geist, was ist die Situation, was ist jetzt dran? Und dann sage ich ganz klar, neulich mit einem habe ich gesprochen, okay, jetzt ist Zeit, du sammelst dein ganzes gestohlenes Gut und du bringst es an die verschiedenen Arbeitsstellen wieder zurück und bittest um Vergebung und sagst, das ist der Schaden, den ich angerichtet habe. Wie kann ich das in Ordnung bringen? Und wenn er das nicht macht, dann sage ich, dann machen wir mal einen Pauseknopf bei der Jüngerschaft. Und wenn du bereit bist, wieder zu gehorchen, machen wir weiter. Das ist aber hart. Nein, das ist, wie Jesus mit Menschen umgeht. Leute kommen, sagen, ich will dir nachfolgen. Und Jesus, Halleluja, wunderbar, klasse. Aber zuerst möchte ich, kein Problem, Hauptsache du willst mir nachfolgen. Macht nichts, ich akzeptiere dein Level. Nein, Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, nehme sein Kreuz auf sich. Täglich verleugne sich selbst und folge mir nach. Und wenn du dazu nicht bereit bist, sei gesegnet, aber ich gehe weiter und ich suche Jünger, die bereit sind, meinen Standard zu akzeptieren. Das ist Jesus. Ich will dir nachfolgen, aber zuerst habe ich dieses neue Motorrad gekauft. Zuerst habe ich den Ochsen, zuerst habe ich dies, zuerst muss ich meinen Vater beerdigen. Jesus sagt, folge du mir nach. Ich bin ganz sicher, wenn dieser Mann gesagt hätte, ich will dir nachfolgen, aber schau mal, das ist jetzt ein Problem. Todesfall, Vati, muss beerdigt werden. Würdest du erlauben, dass ich hingehe, den beerdige und sobald ich alles erledigt habe, komme ich und dann folge ich danach. Jesus hat gesagt, no problem. Aber das Problem war, er hat beschlossen, ich zuerst, ich folge dir nach, aber zuerst muss ich. Er hat schon beschlossen, dass er das tut und hat nicht gesagt, Herr, wie siehst du das? Das ist ein Reicher, ich will dir nachfolgen. Jesus sagt, super, verkauf alles, was du hast, gib's den Armen und dann komm. Heißt das, Jesus will, dass wir Bettelmönche sind und kein Bankkonto haben? Nein, sein Götze war Geld und hat sein Vertrauen auf sein Geld gesetzt. Und Jesus wusste, wenn sein Götze nicht umgehauen wird, gibt es keine Nachfolge. Es gibt keine Nachfolge, keine Jüngerschaft mit Götzen, das gibt es nicht. Und deswegen hat er zu ihm gesagt, diesen Schritt, das ist nicht für alle dran. Das ist für die dran, die an dieser Stelle ein Problem haben. Und wir können da uns viel vormachen und denken, nee, ich habe zwar Geld, aber kein Problem, das Geld macht auch mir nichts und so. Erst wenn es drauf ankommt, dann merken wir auf einmal. Ich kannte meine Schwester, die fuhr ein ganz, ganz schicken Jaguar. Boah, war das ein Auto. Da jubelt das Männerherz. Und wir haben gesagt, boah, was für ein Auto. Wow, das hat sie aus ihrem früheren Leben irgendwie mit rübergebracht. Okay. Nee, das ist nur ein Fortbewegungsmittel. Und ich dachte, das ist aber eine Einstellung, einen Jaguar zu haben und sagen, nee, das ist nur ein Fortbewegungsmittel. Für den du den verkaufst, da kannst du dir 3, 4 Polos oder mehr kaufen für. Nee, komm, das ist kein Status, es ist nur ein Fortbewegungsmittel. Ich dachte, na, ob das so ist? Und dann passierte etwas ganz Interessantes. Irgendein böser Bengel hat einen Schlüssel oder Schraubenzieher genommen und einmal quer über die Seitenfront richtig schön einen Strich durch den Lack gezogen. Und sie kam auf den Parkplatz, ich war zufällig dabei, und sie sieht das und diesen Schrei habe ich heute noch in den Ohren. Mein Jaguar! Und da habe ich gewusst, dass es nicht nur ein Fortbewegungsmittel war. Denn das fuhr ja immer noch. Der Lack war auch zu 99,9% immer noch intakt. War ja nur ein Strich an der Seite quer rüber. Also Fortbewegungsmittel immer noch okay. Gott macht Herzen offenbar. Wenn das Licht scheint, wenn die Wahrheit verkündigt wird, danach passieren Dinge. Glaub mir das. Und es werden auch hier Dinge passieren in den nächsten Wochen und Monaten, nachdem dieses Wort hier ergangen ist. Das weiß ich. Nicht, weil ich irgendwie ein doller Prediger bin oder was. Das weiß ich, dass das nicht so ist. Aber das Licht, das Gott mir gegeben hat, scheint jetzt in die Gemeinde, scheint in die Herzen, scheint in die Leiterschaft. Und danach wird es Situationen geben und dann müssen wir zeigen, ob unser Amen von Herzen war oder nur der Freundlichkeit halber. Es ist eine ernste Sache, das Wort zu hören. Und das muss uns wieder bewusst werden. Das Wort ist heilig und Gott meint, was er sagt. Jemand kommt zu mir und sagt, diese eine Sache da, hast du das ernst gemeint oder hast du es nur so gepredigt? Der kannte mich noch nicht. Ich meine es wirklich ernst, immer. Auch wenn ich fröhliche Dinge erzähle. Es ist sehr ernst, sich am Wort Gottes zu vergehen und sagen, ich weiß, es steht geschrieben, aber wir sind ja alle nur Menschen, wir kochen alle nur mit Wasser. Hallo, mit einem heiligen Gott funktioniert das nicht. Und mit einer Leiterschaft, die in der Furcht des Herrn lebt, funktioniert das auch nicht. Hallo. Es kostet uns etwas, in Richtung neutestamentliche Gemeinde zu gehen. Aber das Schöne ist, durch klare, liebevolle, eindeutige Ansagen in die Gemeinde hinein, kommt die Furcht des Herrn auf die Gemeinde. Und das wird gut sein für alle. Halleluja, Halleluja. So mit dieser unheiligen Tradition. Wir denken, die Leute hören die Predigten und dann gehen die nach Hause und tun das alles. Und dann im Laufe der Zeit werden die durch das Predigthören schon reif werden. Diese Illusion müssen wir uns abschminken. Wir müssen mit ihnen arbeiten. Eins zu eins in ihr Leben hineinschauen, in ihre Ehe, in ihr ganzes Privatleben, bis hinein in ihr Sexualleben. Hallo. Hallo. Darf das die Gemeinde? Ja, die Bibel sagt ganz klar, wie Männer mit ihren Frauen umgehen sollen, nicht wie gierige Raubtiere über ihre Frauen herfallen. Das ist nicht, das ist, was die Welt macht. Und ich finde es erstaunlich, wenn Sexualität so einen großen Raum und eine große Bedeutung hat im Leben des Menschen, dass in der Gemeinde so wenig darüber zu hören ist. Wie gesunde, gottwohlgefällige, erfrischende, freisetzende, heilig geistgefüllte Sexualität aussieht. Warum wird das nicht gelehrt? Hallo? Das ist weltlich, darüber, nee, darüber wollen wir nicht sprechen. Das könnte peinlich sein für die jungen Leute. Hallo, lass die hören, auch die Unverheirateten, dass Sexualität eine geniale Gabe Gottes ist. Und die freuen sich schon darauf, wenn sie verheiratet sind. Halleluja. Aber wir haben so Traditionen, das passt irgendwie nicht. Warum wird in so vielen Gemeinden nicht über die Gefahr von Pornografie gesprochen? Ich glaube, manches Mal liegt es daran, weil der Pastor selber nicht frei ist und keine Kühnheit hat und keine Klarheit hat und keine Autorität hat, über diesen Bereich zu sprechen. Pornografie in Leiterschaft ist ein Riesenproblem. Und erst wenn das Licht einmal hineinscheint, dann sieht man, was alles da im Verborgenen so geht. Und es ist ein Killer des Glaubenslebens, es ist ein Killer von Ehen und Familien und ist ein Riesenproblem. Und es gibt Lösungen, Halleluja. Es gibt gottgegebene Lösungen. Wir können herrschen, Titus 2, Vers 11. Die Gnade, die heilsame Gnade ist erschienen. Und was tut jetzt die Gnade? Sagt, ist alles gut, mach dir keine Sorgen, jeder hat so sein Päcklein, jeder hat seine Kompromisse, ist nicht weiter schlimm, Gott liebt dich. Ist das die Gnadenbotschaft? Nein, die Gnadenbotschaft ist, die Gnade befähigt dich, sie trainiert dich, sie erzieht dich, Nein zu sagen zu den weltlichen Begierden. Das ist die Gnade Gottes, sie trainiert dich, Nein zu sagen, zu herrschen über Sünde. Wie war die Message an Kain? Die Sünde lauert vor der Tür. Nach dir hat sie Verlangen, du aber herrsche über sie. Yes, Sir. Halleluja. dieses Hätschel-Tätschel, ja, du hast Probleme, ich habe auch Probleme, ich weiß. Aber weißt du, eines Tages im Himmel wird alles gut sein. Wann hört dieses Gesülze endlich mal auf? Jetzt hier ist die Kraft da, zu wachsen in Heiligung und zu wachsen in Christusähnlichkeit. Und wenn wir träge und nachlässig sind, das zu gebrauchen, was uns gegeben ist, dann haben wir Buße zu predigen. Dann haben wir Leute an ihre Verantwortung wieder zu erinnern oder wie das die Schrift sagt, die Motivation, das Verlangen wieder zu wecken, das ist, was wir tun wollen, durch unsere Gespräche, durch unsere Predigten, durch unser Vorbild. Halleluja, Halleluja. Diese anonyme Gemeinde, wo man sitzt am Sonntag und niemand weiß, was los ist, das ist nie Gottes Plan gewesen und das funktioniert nicht. Wir brauchen Beziehungen, Freundschaften, Gebetspartner, Menschen, die mit uns stehen und Menschen, die Fragen fragen dürfen. Und wir sagen, hey, ich bin transparent und wenn Gott dir etwas zeigt, bitte halt nicht zurück. Du darfst mich fragen, du darfst Fragen stellen, du darfst in mein Leben hineinsprechen. Ich habe eine ganz traurige Geschichte gehört von einem Mann in einer Gemeinde. Und eines Tages ruft er seine Familie zusammen, hatte Kinder, die fast schon Teenager waren, und sagt, er hat sich entschlossen, sich als Frau umoperieren zu lassen. Ohne Seelsorge, ohne Beratung, ohne irgendetwas. Er hat das beschlossen. Kannst du sehen, dass dieser Mann nicht verstanden hat, was Gemeinde ist? Dass dieser Mann nicht verstanden hat, was Verantwortung füreinander bedeutet, was Rechenschaft bedeutet? Ich meine, er muss sich ja schon jahrelang geplagt haben mit diesen Lügen des Teufels, dass er in einem falschen Körper geboren ist. Kennst du diesen Spruch, ja? In einem falschen Körper. Gibt's das? Kann Gott das zulassen, dass du in einem falschen Körper geboren bist? Gott hat geplant, du bist ein Mann, du bist eine Frau und er macht da keine Fehler. Und wenn irgendeine Stimme und ein Gedanke kommt, jemand ist in einem falschen Körper geboren, dann hat das nur einen Grund, da sitzt ein Teufelchen auf der Schulter und redet ihm etwas ein. Und wir haben Autorität über Teufelchen, sogar über Teufel, sogar über Mächte der Finsternis in der Luft haben wir Autorität als Gemeinde. Und wir müssen uns nicht jede Lüge reintun, die der Feind uns erzählt, sondern wir können widerstehen. Halleluja. Wir können Lügen zum Schweigen bringen. Wir können Anklage zum Schweigen bringen. Keiner Waffe, die gegen dich bereitet wird, soll es gelingen. Jede Zunge, die sich gegen dich erhebt, sollst du im Gericht schuldig sprechen. Nicht, ach lieber Pastor, bete doch mal, ich werde so geplagt. Lerne du aufzustehen und zu wachsen in Autorität und herrsche du über Gedanken. Ob das deine sind oder Teufelsgedanken, spielt keine Rolle. Du hast Autorität. Wir ziehen Festungen runter. Wir herrschen hier oben, ist das Programm, das wir gewählt haben. Und das heißt, sauber, klar, rein, eindeutig, ohne irgendwas zu verbergen. Das läuft hier oben ab und nichts anderes. Halleluja. Weil uns mächtige Waffen gegeben sind. Und wie irrsinnig so etwas ist, was ich eben gerade beschrieben habe mit diesem Mann. Ja, das siehst du daran, die Kinder, bei denen bricht eine Welt zusammen. Und sie wissen nicht mehr, was sie sagen sollen. Aber dann haben wir ja keinen Papa mehr. Und jetzt kommt der Irrsinn. Doch, ich werde immer euer Papa sein. Die Welt ist verrückt. Die Welt ist völlig durchgeknallt. Die Welt hat keine Maßstäbe, irgendwas zu bewerten und zu sagen, das ist gesund, das ist ungesund. Wo soll sie das auch herhaben? Sie haben die Lüge geglaubt, ihr werdet sein wie Gott und ihr wisst selber, ohne Gott, was richtig und was falsch ist, was böse ist und was gut ist. Und da sind wir jetzt. Jetzt wissen wir es alle selber und sind total verwirrt. Jetzt weiß man nicht mehr, ob man Männlein oder Weiblein ist oder vielleicht divers. Hallo, schon mal ein Biologiebuch gelesen, wie viele Geschlechter es gibt? Es gibt genau zwei. Es gibt zwei Geschlechter. Und falls du nicht im Klaren bist, zu welcher Gruppe du gehörst, ein Blick ins Höschen und du weißt Bescheid. Hallo. Die Welt ist verrückt, die tut die verrücktesten Dinge, weil sie Gott nicht kennt, weil sie das Licht nicht hat. Und Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Und wer mir nachfolgt, wird das Licht des Lebens haben und nicht in der Finsternis wandeln. Nur, diesen wunderbaren Satz müssen wir als Gemeinde jetzt vorleben. Und da ist die große Verheißung. Es wird noch einmal ein Tag kommen, wo es einen Unterschied gibt zwischen denen, die Gott dienen und denen, die ihm nicht dienen, zwischen den Gerechten und den Ungerechten. Und das ist unsere Herausforderung. Bevor wir wirkliche Berechtigung haben, rauszugehen und den Leuten zu sagen, dass wir die Wahrheit gefunden haben, lass uns die Wahrheit leben. Viele Gemeinden stellen schöne Dinge ins Schaufenster, aber sie haben die Dinge nicht auf Lager, wenn man nachfragt. Hey, wir wollen den Standard hochheben. Wir wollen das erfüllen, was im Wort ist, in der Kraft des Heiligen Geistes. Und dann können wir evangelisieren am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft und sagen, willst du mal kommen? Willst du mal gucken, wie bei uns Ehe funktioniert? Willst du mal gucken, wie bei uns die Teenager laufen? Willst du mal gucken, wie wir Konflikte handhaben? Wie wir mit diesen Dingen umgehen? Da wirst du aber staunen und da wirst du einen großen Unterschied sehen. Komm mal gucken. Bevor du mir meine Predigt abends, komm mal gucken. Wow, da wird es aber dann eng für den Ungläubigen. Und wir haben einen festen Stand. Wir würden auch nicht erlauben, Neubekehrten, der noch Kettenraucher ist, auf dem Marktplatz zu stehen und zu sagen, Jesus, macht euch frei, kommt doch alle zu Jesus. Wir würden das nicht erlauben, nicht wahr? Wir sind doch nicht blöd. Weil da würde der Heide sagen, ja, und was ist mit dem Knirps, der da immer noch qualmt? Eben hat er gerade seine Kippe ausgedrückt, jetzt ist er fertig mit seinem Zeugnis, steckt sich schon die nächste an. Was ist denn das für eine Freiheit? Und wir wollen ein anderes Niveau haben im Umgang zwischen Mann und Frau, auch zwischen unverheirateten jungen Männern und unverheirateten jungen Frauen. Wir wollen ein anderes Niveau haben als diesen ganzen Schmuddelkram und diese ekligen Witze und diese blöden Videos und all diese Dinge. Wir wollen ein anderes Niveau haben. Und das kann nicht sein, dass wir Gemeinde spielen und hinten sitzen die Teenager und schicken sich während der Predigt ihre Filmchen und Bildchen und Kommentare und machen ihre Witze und der Opa da vorne, der hat doch keine Ahnung, der redet von vorgestern, das ist nicht modernes Christsein, das ist ja alles gesetzlich, das ist ja alles eng. Ich sage nicht von dieser Gemeinde, ich rede von meinem reichhaltigen Erfahrungsschatz von 25 Jahren Reisen durch Gemeinden. Da lässt man eine Lobpreisband spielen von jungen Leuten und als die fertig sind, statt dass sie sich hinsetzen und jetzt das wichtige Wort hören, das ich zu bringen habe, gehen die raus mit Chips und Cola im Vorraum. Die haben ja ihren Dienst gemacht. Und die Leiterschaft akzeptiert das. Das ist das Problem. Wenn du in eine Familie kommst, wo die kleinen Kinder rotzfrech sind, sagen nicht mal guten Tag, wenn du da kommst, sie räumen nicht ihr Geschirr ab, sie kümmern sich um gar nichts, haben Chaos in ihrem Kinderzimmer und so weiter, dann weißt du eins, die Eltern wissen nicht, was Erziehung bedeutet. Es sind nicht die Kinder, es sind die Eltern. Hallo, ist das so? Weil wenn es dein Erziehungsziel ist, mein Kind hat Respekt vor Fremden, hat Respekt vor Erwachsenen, redet nicht dazwischen, wenn Erwachsene reden. Aber heute ist das ist ja schon total altertümlich, Respekt als Erziehungsziel. Meine Tochter ist Lehrerin. Was heute sich 7-8-Jährige erlauben, für Worte und für Fäkalsprache zu benutzen und den Lehrer zu beschimpfen, das habe ich mir nicht mal als 18-Jähriger getraut. Es geht bergab, bergab, bergab. Und unsere Regierung hat keine Ahnung, wie wichtig Respekt ist und wie richtig wichtig klare Leitlinien sind. Wir können uns Gedanken machen über korrekte, politisch korrekte Sprache und Gendersternchen. Da können wir drüber kämpfen. Aber dass Respekt wieder ein Erziehungsziel wird, das ist überhaupt gar kein Thema. Genauso wie Immunsystem kein Thema ist und wie sexuelle Reinheit kein Thema ist. Der Staat mischt sich ja nicht ein. Er mischt sich in ganz andere Dinge ein, wo er sich nicht einzumischen hat. Wie kann ein Staat sagen, wenn wir als Kinder Gottes die Bibel haben und Gott sagt, singt mir. Und der Staat sagt, nein, ihr dürft nicht singen. Da sage ich, sorry, hier ist eine Grenze überschritten. Das kann ich nicht akzeptieren. Wenn Gott sagt, ich soll ihn loben, auch in der Gemeinschaft, dann lobe ich ihn. Punktfertig aus. Ja, aber dann gibt es Konsequenzen. Ja, die hat es immer gegeben. So, habe ich ein Bild von Gemeinde gemalt als Charakter- und Lebensschule. Kann man sagen, okay, also ich sehe jetzt, da geht's jetzt lang. Und auch wenn es dann straff ist, das Ergebnis ist wunderbar. Das ist, was Gott ehrt. Man wird den Unterschied sehen zwischen denen, die ihm dienen und denen, die ihm nicht dienen. Denen, die gesegnet sind und denen, die unter dem Fluch sind. Man sieht den Unterschied. Und darum geht es. Und wir sollen unser Licht leuchten lassen. Nicht in allererster Linie mit unseren Worten, sondern mit unserem Lebensstil, mit unserem Charakter, mit wer wir sind. Wie jemand gesagt hat, ich kann gar nicht hören, was du gesagt hast, weil deine Taten lauter reden als deine Worte. Das darf nicht mehr sein. Wir beten und sehnen und tun unseren Teil, dass dieser Tag wieder kommt, von dem Maleachi schreibt. Wieder ein Tag, wo man den Unterschied sieht. Und das hat was mit unserem Gemeindeverständnis zu tun, das hat etwas mit unserem Gottesbild zu tun, das hat etwas mit der Art und Weise zu tun, wie wir mit Menschen umgehen und wie wir Verantwortung füreinander übernehmen. Und da wollen wir in dieses Buch schauen und da haben wir in den nächsten Jahren eine Menge zu lernen, eine Menge zu entdecken und eine Menge neuer, gesegneter Erfahrungen zu machen. Und das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Halleluja. Seid gesegnet. Amen. Beten. O Vater, danke für die gewaltigen Pläne, die du hast. Danke, dass du ein Gott der Güte, des Wohlwollens und der Freundlichkeit bist. Aber du bist kein Wischiwaschi-Gott. Du bist ein Gott der klaren Ansagen, der klaren Werte und Ordnungen und Normen. Und du weißt, was gut ist für uns. Du weißt es besser als wir. Und wir wollen offen sein. Und wir sagen, komm mit neuer Weise, mit deinem Heiligen Geist, mach die alten Verse lebendig und zeig uns, was du damit gemeint hast. Zeig uns, wie Gemeinde aussieht, zeig uns, wie Leiterschaft aussieht, zeig uns, wie Jüngerschaft aussieht. Zeig uns, was du für gewaltige Pläne hast für Gemeinde und wie du sie segnen willst und zum Licht setzen willst. Und ich danke dir für diese Gemeinde, ich danke dir für das Vorrecht, dass ich hier sein durfte und dein Wort bringen konnte. Und ich bete, dass der Geist der Weisheit und der Offenbarung mehr und mehr kommt und dass der Geist der Furcht des Herrn noch mehr kommt und dass Freiheit kommt, nicht aus erzwungenen Anweisungen, sondern die Herzen glühen von dem Verlangen, ich will Gott erfreuen, ich will ihn lieben, ich will ihm meine Liebe zeigen, ich will ihn nicht mehr beleidigen, ich will ihn nicht kränken, ich will seinen Namen nicht entheiligen, ich will, dass Gott sich freuen kann und Jesus verherrlicht wird in meinem Leben und in der ganzen Gemeinde. Und dafür übernehme ich meinen Platz der Verantwortung für mich selbst und für meine Geschwister. Und ich lege alle Menschenfurcht beiseite und ich werde tun, was dein Wort sagt. Wenn der Bruder sündigt, dann gehe ich hin und bringe ihn im Geist der Sanftmut wieder zurück. Und ich erlaube nicht, von Menschenfurcht gestoppt zu werden, sondern ich tue meinen Mund auf, in Demut, aber in Kühnheit. So wie Paulus Petrus zurechtgewiesen hat, als er gesündigt hat. Das ist dein Standard, das ist normal. Und da wollen wir hin und wir danken dir, dass du uns auf dem ganzen Weg hilfst und dass da Gnade über Gnade ist. Und danke für den Weg dieser Gemeinde, was du bis jetzt schon getan hast. Und danke für eine herrliche Zukunft, dass sie wachsen wird in Qualität, in Reife und in Ausstrahlung in die ganze Gegend und bis hinein in andere Kontinente. Danke, Herr, für diesen Ort, den du hier dazu bereitest, eine Charakter- und Lebensschule zu deiner Ehre. Halleluja. Danke, Herr. Wir preisen dich. Amen. Amen. Herzlichen Dank, ihr Lieben. Es war für mich ein Vorrecht, dass ich hier sein konnte. Ich hoffe, ihr konntet meine Botschaft irgendwie gut eintüten und nicht denken, dass ich irgendwie in allen Punkten jetzt euch gemeint habe. Das, was euch betrifft, wird der Heilige Geist euch zeigen und dann könnt ihr entspannt sein und sagen, diese Dinge haben wir schon, das betrifft andere. Wir gehen ja auch hier im Livestream und keiner ist beleidigt. Der hat jetzt unsere Gemeinde schlecht gemacht. Nein, ich habe sie gar nicht schlecht gemacht. Ich habe sie noch besser gemacht.